Der Karl Egloff hat eine grosse Mission. Seven Summits, das heisst, die höchsten Gipfel von allen Kontinenten besteigen. 4 von 7 hat er schon geschafft. Im Frühling hat er auch noch versucht, den Mount Everest zu besteigen. Und zwar muss ich dazu sagen, immer in Höchstgeschwindigkeit. Speed Climbing nennt sich das Ganze. Geschafft hat er es nicht, aber er macht weiter. Und er ist neu auch bei uns in der Schweiz, weil er schon mal in Ecuador gelebt. Zuerst mal herzlich willkommen, schön bist du bei uns.
Danke dir, Claudia. Was für ein Privileg, mit dir dürfen hier heute sitzen und dir auch ein bisschen mehr erzählen.
Freut mich außerordentlich. Also wenn man sich mit deinem Thema beschäftigt und mit dir, dann kommt man aus dem Staunen nicht mehr raus. Zuerst einmal schnell Speed Climbing, das ist eine ganz verrückte Geschichte. Was ist das eigentlich genau?
Das ist Alpinismus gegen die Uhr. Das heisst, man besteigt die Berge immer mit vorgegebenen Rekord, die schnellste Zeit zu machen. Es hat viel Vorbereitung dahinter. Es geht meistens dann, wo der Tourist oder der Alpinist seine mehrtägige Reise startet, wo er zu Fuß den Berg besteigt, bis zum Gipfel und wieder zurück in einem Zug. Das heisst, wir versuchen, den Berg in Stunden zu besteigen, anstatt im Tag mit einer grossen Mannschaft, die Logistik organisiert und.
Aber wie ist das möglich, also rein körperlich, dass das, was andere 4 Tage machen, ihr dann in wenigen Stunden machen?
Ich denke, mit sehr viel Vorbereitung, natürlich auch mit sehr viel Training am Berg. Du musst den Berg zuerst mal kennenlernen. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, jetzt mache ich den nächsten und ich lande an diesem Tag und gehe schnell rauf. Es braucht ganz viel Vorbereitung, wie jetzt zum Beispiel am Everest. 6 Monate Vorbereitung und allein am Everest selber war ich 60 Tage gewesen. Das ist enorm viel Zeit, um sich anzupassen, immer wieder auf und ab zu den verschiedenen Höhencamps, um sich der Körper erstens einmal akklimatisiert und dann zweitens ist, dass der Körper auch irgendwann einmal die Erholung Tag für Tag versteht und dass du am Schluss, wenn der Tag X dann kommt, so wohl wie möglich da unterwegs kannst sein.
Hey, das klingt nach einer absoluten Grenzerfahrung, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Haben wir einen kleinen Zusammenschnitt vorbereitet. Wir wollen mal schauen, was das konkret heisst, wenn ihr hier den Berg drauf habt. Also du rennst den Berg drauf und das auch immer ohne Sauerstoffflaschen, muss man auch dazu sagen. Oder andere Schlangen würden sagen, es geht gar nicht körperlich ohne Sauerstoff. Du hast schon gesagt, die Vorbereitung ist unglaublich intensiv. Was ist die Motivation, dass man so ein verrücktes Thema angeht, so eine Mission, wo du sagst, die ist jetzt für dich noch nicht abgeschlossen?
Also ich muss zuerst einmal sagen, der Sport selber war für mich sehr lange unbekannt. Ich bin in einem Land aufgewachsen, wo Fußball viel mehr als nur eine Sportart ist. Ich habe aber das gute Glück gehabt, dass ich einen Schweizer Vater, der viel in den Bergen involviert war als Bergführer, mich schon seit dem jüngsten Alter zu Berg mitgenommen hat. Und so habe ich mit 5, 6, 7 bin ich mit ihm mit. Und so bin ich natürlich in dieser dünnen Luft schon seit ganz jungem Alter und habe mich selber immer ein bisschen mehr gechallenged. Kann ich dann irgendwann einmal schneller sein wie der Papa? Kann ich schneller sein wie die Touristen? Und erst einmal im Alter von 25, 26 habe ich dann zum ersten Mal gehört, dass es Athleten gibt, die hier gehört machen. Und dann bin ich nach dem Recherchieren immer größere Augen gemacht, denkt, hey, das tönt so gut und habe mich immer mehr und mehr spezifisch auf das vorbereitet. Und ja, mittlerweile bin ich praktisch mein ganzes Leben immer sehr nah an den Bergen gewesen. Das ist sicher mal ein Grund, wieso dass ich das mache. Ich mache das aus Leidenschaft. Und zweitens habe ich mich immer beweisen, wie schnell kann ein Mensch überhaupt am Berg sein? Wie ist es möglich, dass man vielleicht einen Everest in einem Tag macht, ohne Sauerstoffflasche, in einem einzigen Zug? Hat mich schon immer fasziniert. Und klar, bis zu einer bestimmten menschlichen Grenze, wo ich sage, vielleicht gibt es irgendwann einmal andere, die schneller sind. Aber für mich ist wichtig, dass ich meine beste Version bin und dass ich mir selber beweisen kann, wie schnell der Karl sein kann.
Und der ist sehr schnell. Also, ich meine, du bist jetzt schon Rekordhalter. Von diesen 7 haltest du 4, ein anderer hat nur 3 geschafft. Also, du bist eigentlich schon der Beste in diesem Bereich und trotzdem reizt es sich noch weiter zu gehen. Du hast im Frühling den Mount Everest versucht gegen einen Gegner, den Taylor Andrews.
Ganz genau.
Ihr habt das auch beleidigt von Netflix, die ganze Tortur, sage ich jetzt mal. Wie war es für dich gewesen? Weil du hast abgebrochen. Sehr mutig, finde ich übrigens. Du bist sehr nahe bei dir gewesen und sehr wertschätzen mit dir, wo andere über Grenzen, hast du gesagt, oh, es ist jetzt genug, oder?
Also ich bin einmal sicher in den nächsten 8-9 Jahren involviert gewesen in diesen 7 Summits. Gewisse habe ich müssen 2-mal oder 3-mal gehen, je nach Logistik, nach Wettersituation und.
Komm, wir schauen uns das mal schnell an in den Karten, damit das die Leute hier verstehen.
Ja, sehr gerne.
Genau. Vielleicht magst du schnell kurz erzählen.
Also, ja,
sind
sehr gerne.
Die du schon gemacht hast.
Der, natürlich, der gerade in der Mitte ist, das ist der Kilimanjaro. Das war der allererste, den ich machen durfte. Das war schon im 2014. Dass man überhaupt eine Ahnung hat, von was für einer Zeit rede ich hier. Normalerweise ein Bergsteiger braucht zwischen 6 und 7 Tagen, um den Kilimanjaro zu besteigen. Und der Weltrekord, den ich aufstellen durfte, ist in 6 Stunden und 42 Minuten. Und
das crazy. Also 6 Stunden im Vergleich zu 1,6.
Ja, plus minus natürlich schon verhältnismäßig eine ganz grosse Differenz. Und nachher bin ich zum Aconcagua, das ist der höchste in Südamerika. Das ist der einzige von den 7 Summits, den ich schon vorher kennt habe. Und ich bin immer wieder mit Kilian Jornet verglichen worden, weil er der Rekordhalter war von diesen 2 Bergen. Bin ich auf Europa zum Mount Elbrus in Russland und dann am Schluss der Denali, der höchste in Nordamerika. Und die 3, die noch gefehlt haben, ist natürlich einer von diesen 3, ist der höchste der Welt, das ist der Mount Everest. Wenn man denkt, so für das brauche ich jetzt sehr viel Vorbereitung. Ich brauche definitiv 6-7 Monate komplett ein anderes Training, viel Höhenkammer, viel Höhenzelt mit Generatoren und Hochleistungskrafträumen und. Und den habe ich jetzt zum ersten Mal dürfen besteigen. Ich war jetzt im Frühling unten, oder besser gesagt oben gewesen. Und das war eine ganz spezielle Erfahrung gewesen, weil es hat auch eine grosse Produktionsfirma gehabt, die uns das gefilmt hat und ein anderer Athlet war auch involviert gewesen. Und es ist eher darum gegangen, wer ist der schnellste von diesen 2. Aber ich habe mich immer konzentriert auf mich selber, mach Karl dein Ding.
Und wir sind auch nicht miteinander gestartet, muss man zusagen, sondern hintereinander.
Ganz genau.
Dass man sich eben nicht irgendwie irreführen lässt, wenn man einem anderen hinterher rennt.
So ist es, ganz genau. Aus Sicherheitsgründen haben wir immer entschieden, das macht keinen Sinn, wenn 2 gleichzeitig am Berg praktisch Hand zu Hand gehen, weil es ist sehr gefährlich. Und ich musste abbrechen auf fast 7000 Meter Höhe. Nach fast 60 Tagen Vorbereitung hatten wir am Schluss nie gute Tage gehabt. Das Wetter war sehr unkonstant gewesen, die letzten 10 Tage überhaupt von der Saison. Und dann haben wir versucht, irgendwie einen guten Tag aus diesen schlechten Tagen herauszufinden. Aber keiner von denen hat mir einfach... Also ich war nicht zuversichtlich gewesen, dass es überhaupt einen langen, guten Tag wird geben wird. Aber es hat viel zu viel Wind gehabt. Es hat immer noch so viele Leute am Berg gehabt. Und am Schluss habe ich gedacht, ja, ich versuche es mal. Mal schauen, was daraus wird. Und an der Hälfte des Berges habe ich entschieden, es ist nicht der richtige Tag, es ist auch nicht der richtige Moment und ich habe abgebrochen und es war die richtige Entscheidung. Als ich wieder oben runtergekommen bin, am Basislager, habe ich mich gekehrt, der Berg war wirklich komplett verhüllt in einer Sturmwolke. Ich wäre eigentlich in einer Notsituation gekommen, wenn ich hier weitergegangen wäre. Auch wenn
du hast auch noch 2 Tote, oder?
An diesem Tag habe ich noch, bin ich über 2 Leichen rauf. Ja. Und es sind viele Sachen, die natürlich im Kopf hatte und ich habe sicher der Familie versprochen, ich gebe alles. Aber wenn es einfach nicht mehr geht, riskiere ich gar nicht mehr. Und der Berg läuft mir nicht weg. Klar ist das ein Rückschlag. Es ist eine sehr viel Investition an Zeit, an Sponsoren, an Vorbereitung. Aber das gehört im Leben, mit Rückschlägen können umgehen. Und jetzt überlege ich mir wieder nächste Saison, das nochmal in Angriff zu nehmen. Vielleicht in einem anderen Stil, vielleicht auch in einem anderen Zeitfenster, auch mit einem viel reduzierten Team. Und auch von der Vorbereitung habe ich sehr viel gelernt. Und ich denke, das wird mir sicher helfen, um die restlichen 3 in Angriff zu nehmen. Ich würde sehr glücklich sein, wenn ich die 7 Summits vollenden könnte. Aber auch wenn ich es allein versuche, bin ich sicher, dass ich meine beste Version sein werde und dass ich mit dem meinen Traum erfüllen kann.
Weil eben, man fragt sich schon, warum tut man sich das ja an, ein Stück weit. Bei uns ist es fast nicht nachvollziehbar, weil du hast mir vorher schon mal im Vorgespräch gesagt, man, du leidest das ja auch, oder? Mhm. Du bist dann sehr oft schon in dieser Kamera, die du bei dir selber installiert hast, zuhause. Du musst immer mit zu wenig Sauerstoff über mehrere Stunden, nachts, quasi den Körper schon in Not bringen, ein Stück weit. Das ist ja etwas, wo über mehrere Wochen ja eine Grenzerfahrung ohne geht.
Ja,
was
absolut
ist die Motivation, dass du sagst, ich mache das und die Kinder leiden mit? Und so?
Ich denke, die Motivation ist mittlerweile nicht nur persönlich. Das ist ganz viele Menschen, die mich motivieren, um das zu vollenden, wo ich, und mit dem Projekt, das ich schon seit 10 Jahren gestartet bin. Wir hatten einige Rückschläge gehabt. Die Pandemie ist einer der grossen Rückschläge. Dann auch, wie sich Echo verändert hat mit der Zeit. Auch, dass wir jetzt Fuß gefasst haben in der Schweiz, hat natürlich alles ein bisschen Rückschläge gegeben. Aber mittlerweile bin ich wieder komplett am Element. Bin aber mittlerweile 44. Mir ist bewusst, ich bin nicht mehr 20. Und darum ist die Vorbereitung auch ganz anders, als als ich 20 war. Und gleichzeitig sehe ich schon mein Ende langsam vor mir. Und ich wollte auch noch das letzte Mal mir beweisen, dass ich das machen kann und zwar aus eigenem Wunsch meine beste Version dort rauszuziehen und einfach das zu machen, was ich schon seit 10 Jahren gestartet bin.
Du hast es vorher mal angetönt, dein Bauchgefühl. Ich glaube, das ist etwas, was du seit kleinen Bub gehabt hast, oder? Dass du immer gespürt hast, hey, jetzt ist es am Berg nicht mehr gut. Das ist etwas, was einem am Schluss das Leben rettet.
Ja.
Ueli Steck scheint das ja wie nicht so gelungen zu sein. Er war auch 2-3 Mal bei mir da. Hast du das Gefühl, dass das am Schluss schon das ausmacht, was dich eben am Schluss gut machen tut, können einschätzen, was es ist? Und hätte Ueli Steck so ein Bauchgefühl gehabt, wäre ihm das allenfalls gar nicht passiert auf seiner Explosion?
Das ist schwierig zu beurteilen. Ich habe den Ueli zwar nicht persönlich kennt, ich habe natürlich seine ganze Karriere bewundert, was er alles gemacht hat. Das ist ein Ausnahmetalent gsi, so wie der Dani Arnold auch. Das sind steile Wände, wo sehr viel Risiko involviert sind. Das Bauchgefühl ist sicher einer der Gründe, wieso ich nie aufgehört habe, als Bergführer zu arbeiten. Weil da hast du die Stunden Flug, wie wir sagen, in unserem Beruf, wo du einfach dort draussen bist und den Berg ein bisschen näher kannst kennenlernen und auch mal alles analysieren, was könnte jetzt schief gehen, was könnte passieren, der Schnee ist nicht gut, heute der Tag ist zu warm und. Das sind Faktoren, die du vielleicht als Athlet nicht zu näher würdest kennenlernen, wenn du nur als Athlet den Berg würdest besteigen. Und darum habe ich entschieden, ich muss vielleicht weniger führen, aber immer noch nach wie vor führen. Dass ich auch den Berg langsam besteigen kann und all die Details mir merken kann.
Mit aufnimmst quasi,
wie du das Ganze aufnimmst. Es ist wie ein Scannen vom Berg. Und das soll schon lange nicht heissen, dass mir nichts passieren kann. Dass wir sind dort draussen natürlich exponiert. Allein im Khumbu, am Everest, im Khumbu-Eisfall, versuchst du so wenig Zeit zu verbringen wie möglich und trotzdem musst du dort durch. Das heisst, vielleicht bist du auch nur eine Zahl von der Statistik. Du musst auch ein bisschen Glück haben, du versuchst aber dich zu bewegen, wenn das Risiko am wenigsten ist.
Ist das die Todeszone?
Nein, der Khumbu-Eisfall ist der Anfang vom Basislager auf Camp 1, wo die ganze Seerags und die ganze Gletscherspalte ein grosses Thema ist am Everest, wo natürlich leider sehr viele Leute schon verstorben sind. Das ist eine der schwierigsten Passagen am Everest. Und ich denke, das war uns immer bewusst gewesen, dass da wollen wir nicht zu viel Zeit verbringen. Und dann haben wir es auch in einem anderen Ort trainiert, um weniger Zeit dort zu verbringen. Man versucht, ja, so gut wie möglich alles an
Grenzen zu halten. Risiken zu minimieren.
Absolut, ja. Aber klar, ab und zu muss man dann schon ein bisschen riskieren. Das ist, wenn man die Bilder sieht, wie nicht runtersäckeln oder raufjoggen, sagt man ja, also Risiko ohne ist es sicher nicht.
Eben, und ich glaube, was man zum Mount Everest auch noch abschliessend sagen kann, oder? Du wirst dies im Kopf, oder? Dass du ohne Sauerstoff dort raufgehst.
Ja.
Du hast Halluzinationen, du hast schon erzählt, du redest dann mit Leuten, die irgendwo nicht da sind. Also man hat ja eigentlich den Körper nicht mehr in Kontrolle. Und
ja,
du brauchst ja hinterher auch wahnsinnig viel wieder Zeit, um dich zu erholen.
Ja.
Oder?
Ja.
Was geht denn da genau ab?
So, Todeszone, wir wissen alle, das ist die Höhe, wo man nicht allein sein will. Das ist sicher einmal die Schwäche vom Körper, wo man vielleicht nur ein Drittel von der Kapazität noch hat. Allein der Verstand funktioniert nicht mehr 100%, die Beine funktionieren nicht mehr 100%, Verdauung sowieso nicht mehr. Und darum habe ich andere Berge im gleichen Modus schon bestiegen und ich habe auch gemerkt, Everest ist ein Tüpfchen höher und das Tüpfchen kann gefährlich sein. Und darum habe ich entschieden, in diesem Projekt wollte ich sicher jemanden bei mir haben, wo dann mit Sauerstoff mit mir läuft, falls irgendetwas Schütte schief laufen, dass ich jemanden habe neben mir, der im vollen Bewusstsein da ist und dass ich definitiv an Sauerstoff herankommen kann. Und dann ist halt der Rekord eine Nebensache und ich komme gut heim. Also mittlerweile bin ich schon in diesem Alter, wo ich sage, hey, ich riskiere sicher nicht alles. Du bist da, du trainierst so gut wie möglich, aber dir ist auch bewusst in dieser Todeszone, kann ganz vieles passieren, was nichts mehr mit dem Sport zu tun hat, sondern das sind einfach Konsequenzen vom Überleben an dieser Höhe. Du kannst nur so fit sein und so gut trainiert sein, wenn du einen schlechten Tag in der Todeszone hast, dann kommst du halt nicht mehr lebendig oben runter. Und da in unserem Sport, wo du natürlich nicht nur vom letzten Camp hochlaufst, sondern von ganz unten, kommst du natürlich auch mit einer ganz grossen Belastung zu der Todeszone. Das heisst, du hast schon dein Körper kommt schon müde zu der Todeszone und das kommt noch dazu. Das heisst, du bist auch allein schon angeschlagen von der Erschöpfung und dann kommst du noch zum schwierigsten Moment. Und darum sage ich, in meinem Projekt ist der Mount Everest der anspruchsvollste. Ist vielleicht nicht der technischste Berg, aber von der Vorbereitung, die Quantität an Stunden, die ich im Höhenzimmer, im Generator, allein, dass ich an Muskeln angewöhnen muss, an Gewicht muss zulegen, an Kilometer muss leisten, an Zeit, die ich am Berg verbringen muss, ist das nicht zu vergleichen mit keinem von anderen, wo ich natürlich 6'000er und 5'000er im Projekt habe, wo ich aufgewachsen bin mit diesen Höhen und ich mich viel flinker in der Höhe kann bewegen
kann. Also es klingt crazy, dass man so eine Grenze vor sich hingeht oder dass man immer so ein bisschen mit dem Leben spielt. Mhm. Woher kommt es?
Ich denke, weil ich mit dem aufgewachsen bin. Ich sehe den Bergsport nicht als etwas Fremdes, das ich cool finde, sondern es ist für mich ein Lebensstil. Ich bin mit dem aufgewachsen seit dem jüngsten Alter. Vater hat mich immer seit sehr jungem Alter zu Berg mitgenommen.
Aber er hat dich auch wahnsinnig gepusht, oder? Also hast du gepusht, mich auch eigentlich über die Grenzen gegangen
mit dem Kind? Also. Er hat mich immer gepusht. Er hat dann immer gesagt, also wenn das nicht ohne Seil kannst klettern, dann wirst du keinen Bergführer. Er hat gesagt, Papi, du bist ja ein bisschen gefährlich, oder? Er hat gesagt, ja, dann wirst du kein Bergführer. Und er hat mich immer auch ein bisschen challenged, wo ich sage ihm natürlich...
Aber ist das nicht zu viel gewesen?
Ich würde sagen, es war am Limit gewesen. Ich habe das noch interessant gefunden. Darum habe ich der Mama immer gesagt, darf ich wieder nächste Woche raus. Jetzt als Familienvater sehe ich es anders. Jetzt habe ich selber Kinder und ich sage, hey, okay, die sind auch langsam wie Steinböck unterwegs und ich muss immer sagen, hey, passet auf, da könnt ihr fallen. Das ist nicht nur so lustig, wenn ihr da umfallen. Und ich sehe das jetzt mit anderen Augen. Aber gleichzeitig die Freiheit, die ich hatte, versuche ich den Kindern auch zu geben. Dass sie nicht limitiert sind, aber dass es ihnen bewusst ist, dass etwas könnte passieren. Das auf jeden Fall.
Mhm. Weil deine Schwestern haben es ein bisschen anders erlebt, oder? Die haben es nicht cool.
Genau, meine Schwester haben es weniger schön gefunden, dass der Vater sie so jung schon zu Berg mitgenommen hat. Und für sie am Wochenende war es eher ein anderes Thema gewesen. Papa, bitte nicht, ich will nicht mitkommen. Und ich bin der als kleiner Bub immer gesagt hat, nimm mich mit, bitte, nimm mich mit. Und es ist halt schön gewesen. Mhm. Wir haben auch ein super
schönes Erlebnis. Da sehen wir übrigens ein Foto von euch drei. Also schon genau. Fast in dem Alter hast du angefangen, dann die Berge zu machen.
Ja, genau.
Kann man auf ChatGPT nachlesen, aber es waren wirklich 250 Berge gewesen, bis zu 15, das ist über 5'000 Meter. Das muss man sich mal reinziehen.
Ja.
Das ist ziemlich crazy. Aufgewachsen sind wir in Ecuador. Mhm. Du hast vorher schon deine Zeit angesprochen. Du hast auch ganz crazy Erfahrung gemacht in Ecuador, auch wenn das ein schönes Land ist und du zwischendurch in die Schweiz gekommen bist. Reden wir nachher sicher auch noch darüber. Du hast 2022 etwas ganz Furchtbares erlebt. Die sind überfallen worden in der Ferien, oder?
Ja.
Also, du bist geknebelt und gefesselt worden. Was ist da genau passiert?
Also, ist sicher ein heikles Thema, weil Ecuador ist so ein schönes Land und es ist immer eigentlich verglichen worden wie mit der Schweiz in Lateinamerika, ein sicheres Land. Hat sich leider auch ein bisschen verändert in den letzten Jahren und wir haben leider eine schlechte Erfahrung gemacht. Wir sind in die Ferien und wo wir dann in die Ferien sind, haben wir ein ganz normales Haus gemietet am Strand und leider sind wir plötzlich überrascht worden von 30 Banditen, alle maskiert mit Waffen. Und dann sind wir an dieser Grenzerfahrung gekommen, wo alle Scheiben eingeschossen worden sind und ich gefesselt worden bin vor den Kind. Und das Material ist natürlich alles geklaut worden. Aber das ist,
was ist dem Kind passiert?
Den Kind, sie sind natürlich, wir sind alle in ein Zimmer gebracht worden, im zweiten Stock im Haus. Und, wir sind dort als Geiseln für 3 Stunden eigentlich, ja, müssen. Die Stunden sind natürlich ewig gegangen, wir müssen dort bleiben.
Und die Kinder sind dann auch gefesselt worden?
Die Kinder sind nicht gefesselt worden, ich bin gefesselt worden. Und nachher haben sie mich am Schluss rausgenommen, aus dem Zimmer in ein anderes Haus gebracht. Und das sind so Sachen, die mein Sohn immer noch sehr oft beschäftigen, auch meiner Frau, weil sie haben wirklich das Gefühl gehabt, sie sehen mich nie wieder. Und ich habe das gleiche Gefühl gehabt, vielleicht, ja, vielleicht sehe ich sie nie wieder. Und das sind so, ja, sind Momente, die schwierig sind, so in eigenen Wörtern, das zu erklären.
Aber du hast dich dann irgendwie können befreien, oder wie ist denn das?
Irgendwann einmal sind sie gegangen, nachdem wir nach 3 Stunden...
Dass sie alles genommen haben?
Ja, irgendwann einmal sind sie gegangen. Wir waren nicht die einzige Familie, die als Geisel genommen worden ist. Und irgendwann einmal haben sie wahrscheinlich auch genug gehabt von dem, was sie eigentlich wollen. Und dann irgendwann sind sie gegangen und ich habe das gemerkt, dass irgendwie niemand da ist, obwohl ich gefesselt war. Und dann bin ich neben der Küche bin ich zu einer Schublade gekommen. Ich konnte mich selber entfesseln, wenn ich eine Schere gefunden habe. Und natürlich mit dem grossen Risiko, dass ich, wenn ich einen Schritt mache, dass ich erschossen werde. Ich habe ja nicht gewusst, wo sie noch sind. Aber das war mir alles wurscht. Ich wollte zu meiner Familie und dann bin ich zecken zu einem anderen Haus, um zu schauen, ob es allen noch gut geht. Und Gott sei Dank waren sie noch da. Wir sind noch komplett. Und das hat uns vieles, vieles verändert. Also auch mental verändert. Wir haben, obwohl Ecuador, wenn man als Tourist nach Ecuador geht, ist das ein sehr sicheres Land. Es ist komplett etwas anderes, was wir erlebt haben. Und, trotzdem hatten wir Angst, aus dem Haus zu gehen. Ich hatte Angst, wieder in die Berge zu gehen und meine Familie allein zu lassen. Und wir haben gedacht, ja, was ist das Beste für unsere Kinder? Ich will nicht, dass sie mit Angst aufwachsen. Mhm. Und einer der Gründe ist definitiv, dass wir etwas ändern müssen, dass sie sich wohler fühlen. Und zwar, und einer der grossen Schritte, den wir gemacht haben, ist, in die Schweiz zu ziehen. Was für ein schönes und sicheres Land. Und das war der erste Schritt. Dann war der Sport natürlich eine Nebensache. Zuerst einmal die Familie in Sicherheit bringen und dann wieder von neu starten.
Mhm. Ich glaube, du hast dann schon eine Phase von Depressionen gehabt, oder?
Habe ich gehabt, da muss ich auch ganz offen sein. Das war sicher nicht ganz einfach, weil ich habe vom Sport gelebt und ich musste, mir war auch bewusst gewesen, mit dem Schritt starte ich von null und eventuell ist der Zug abgefahren. Vielleicht bin ich schon zu alt für so etwas. Ich muss mit einem Plan B in die Schweiz kommen, ich muss einen ganz ordinären Job haben. Ich muss meine Schuhe aufhängen. Das ist vorbei mit dem Speedclimber. Und allein sich mit dem zu befassen, in einem Land, wo mich viele Menschen kennt haben, auf offener Straße oder...
Aber du bist ein richtiger Star gewesen. Obwohl Fußball so gross war, hat man dich aber gekannt.
Genau.
Oder? Du bist wirklich halt auch sehr ein spezieller Extremsportler gewesen.
So ist es, ja.
Hat jetzt einerseits geholfen, wahrscheinlich beruflich, aber jetzt in dieser Situation, aber es ist mit ein Grund gewesen, oder, dass man dich kennt?
Ich denke es schon. Im Nachhinein habe ich das Gefühl, vielleicht sind wir schon gezielt, ist das eigentlich passiert. Und darum habe ich mir selber versprochen, wenn das ein zweites Mal sollte passieren, ist, weil ich natürlich keine Konsequenzen gezogen habe. Und das habe ich auch der Familie versprochen. Mein Sport ist etwas meins. Ich muss meine Familie aber in Sicherheit bringen. Sonst funktioniert gar nicht. Und allein das war für mich bewusst gewesen. Ich tue nur alles ändern. Und es hat sich sicher gelohnt. Ich habe in der Schweiz ganz neu gestartet. Ich habe von null müssen starten. Und ich bin so zufrieden nach 1,5 Jahren, seit ich hier bin, wie frei, dass meine Kinder leben dürfen.
Ich glaube, auch deinem Sohn geht es richtig gut.
Ja, ihm geht es fantastisch. Danke der Nachfrage. Er lebt sich schon schön aus, geht mit dem Trott in die Schule und zurück. Und Sachen, die wir leider nicht mehr haben können erleben. Wo wir natürlich auch limitierter waren wie andere, weil wir natürlich das erlebt haben, haben wir natürlich das immer im Hinterkopf gehabt.
Du, wie schafft man, so ein Trauma zu verarbeiten und nachher wieder so ein guter Athlet zu sein?
Das ist eine gute Frage. Ich habe vielleicht den Grund, mehr zu kämpfen. Ich sage immer, man wird
disziplinierter. Ist das ein Teil vom Antrieb?
Ja, definitiv. Meine Familie ist definitiv ein ganz grosser Teil vom Antrieb. Allein, als ich in meinem Kopf am Everest kehren musste, bevor ich die Entscheidung getroffen habe, habe ich meine Kinder in die Augen sehen können. Ich habe sie ganz, ganz präsent gehabt. Ich dachte, so, ich habe meinem Sohn versprochen, ich riskiere nicht zu viel. Und ich war genau an der Grenze, um zu sagen, jetzt kommst du ohne Hilfe allein runter. Und das hast du ihm versprochen. Alles andere wäre, hättest du das versprochen, ja, hättest du eigentlich,
das Versprechen brauchen, oder? Das Versprechen das hat brauchen, wahrscheinlich auch viele genau. in eurer Beziehung gemacht, oder? Ja, genau. Dass ihr dann das Gefühl hat, der Papi erhält nicht, was er mir sagt, kann ich ihm vertrauen.
Absolut.
Oder? Man riskiert
absolut.
Dann schon viel.
Aber ich finde es schön, dass ich das noch darf erleben als Sportler, dass meine Kinder mich so kennen, wie ich.
Unterstützen sie sich dich auch? Ja, also, er hat keine Angst.
Nein, also so. Angst. Angst ist vielleicht der Fall. Sie haben Respekt vor dem, was ich mache. Sie bewundern mich sehr, meine Disziplin, meinen Ehrgeiz. Wir sind uns alle bewusst, dass irgendwann einmal das vorbei ist und dass ich auch muss aufhören mit dem. Und gleichzeitig sind die mein grösster Antrieb. Das sind die, die mir sagen, hey Papi, du schaffst das, du kannst das. Geh trainieren, wir machen am Nachmittag etwas zusammen. Und das ist schön, das ist Teamwork.
Wow, ja, das ist also, so muss es sein, oder? So sonst ist es schon sehr schwierig, wenn man so vieles muss. Du trainierst 20 bis 30 Stunden pro Woche. Also
so ist es.
Richtig, richtig viel.
Es ist viel, es ist enorm viel Konditionstraining dahinter. Viele sagen, Karl, wie viele Stunden verbringst du am Berg? Am Berg verbringe ich am wenigsten Stunden. Ich bin viel mehr in der Fitness am Arbeiten. Ich muss schnell sein, ich muss flink sein, ich muss technisch stark sein. Und das ist sicher 80% vom Training ist einfach schnelle Beine haben.
Schnelle Beine, also bist du sehr beim Austauschsportler.
Genau.
Eigentlich faktisch.
Genau.
Jetzt hast du deiner Frau versprochen, so habe ich es zumindest verstanden, nach dem Projekt ist Schluss. Das
so
heisst,
ist es.
Du machst jetzt noch die möglicherweise 3 Berge und dann, wie geht es dann weiter?
Ich freue mich auf das, was nachher dann kommt. Viele Sportler haben Angst.
Ja, und muss ja auch loslassen wieder, oder? Ja,
genau. Und viele Sportler haben Angst, um zu sagen, hey, was mache ich denn nachher? Aber ich habe das schon erlebt. Ich habe ja nach dem Überfall, nachdem wir in die Schweiz gekommen sind, habe mich schon innerlich befasst, dass es vorbei ist. Und darum geniesse ich das, dass ich wieder voll in bin. Und dann eventuell danach einmal ein paar Tage ohne Training hintereinander, das kenne ich gar nicht. Und auf das freue ich mich.
Ich frage mich, ob du das dann kannst. Also gar nicht trainieren. Ist das irgendwie möglich?
Also es ist ein Abbauen. Ich denke, alle Sportler haben das.
Ja, das ist schon gefährlich, wenn man es nicht schön abbaut.
Pyramidenförmig abbauen. Du bleibst immer fit, hoffentlich auch. Und ich hoffe, dass ich immer einen Bezug zur Berge wird haben. Ich freue mich auch auf die Zeit, dass ich immer mehr kann führen, Menschen in die Berge kann bringen und auch mich kann anstecken von dieser Fröhlichkeit, von dem Dabeisein von vielen Menschen, die sich das erhofft haben, mal auf den Gipfel zu gehen und du bist Teil von dieser Erfahrung. Ich find,
das heisst, bergsteigen, das willst du weitermachen?
Ganz sicher.
Hey, das mag ich dir so gönnen. Ich finde das auch schon dir mega, mega verdient mit dem, was ihr da alles auch erlebt habt. Und du hast auch eine wunderbare Familie. Das darf man ja auch noch ein bisschen geniessen, oder?
Absolut.
Aber jetzt wünschst du zuerst alles Gute für dann die 3 Berge, die noch vor deiner Nase sprichwörtlich stehen. Ganz viel Gesundheit auch danke. In dieser Zeit und alles Gute.
Danke. Danke, Claudia. Gleichfalls.
Ja, das war es wieder von uns. Aber es gibt sich nächste Woche auch wieder. Bis dahin, habt euch Sorge. Tschüss zusammen.